Wenn hier unsere Schwestern gerade gesungen haben, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Wenn jemand wiederkommt, dann muss er ja noch existieren. Und dann muss er ja noch da sein. Und dann muss er noch leben. Und wenn wir davon sprechen, von der Auferstehung Jesu Christi, so wird das oft von vielen belächelt. Aber es hat viele Menschen gegeben, die da gar nicht drüber lachen konnten, sondern die alles getan haben, um das zu verhindern, dass dieser Jesus aufersteht. Und ich möchte Ihnen eigentlich auch den Beweis bringen, dass Jesus Christus als der erste und bisher einzige Mensch auferstanden ist, und zwar nach Leib, Seele und Geist. Dass er nicht nur geistlich auferstanden ist, sondern dass er leibhaftig auferstanden ist. Und ich möchte Ihnen eigentlich auch erklären, warum Jesus Christus auferstanden ist. Eberhard las eben diese Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und besonders die Verse 20 bis 28. Das sind die Beweisverse, die der Apostel Paulus anführt. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, nämlich durch die Sünde des Menschen, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Um das Werk von Golgatha verstehen zu lernen, muss ich Ihnen etwas deutlich machen, und zwar wie Gott denkt und wie Gott handelt. Ich sagte in diesen Tagen, Gott hasst Sünde und Gott bestraft jede Sünde. Gott richtet jede Sünde. Er ist nicht so ein müder, lieber Gott, den man als Großvater mit einem langen Bart in die Ecke schieben kann. Und irgendwann, wenn man ihn braucht, wenn man in der Notsituation ist, dann hole ich ihn mir hervor oder gehe in die Kirche und bete zu ihm. Nein, sondern Gott ist ein heiliger, ein furchtbarer Gott. Und die Bibel sagt uns im Hebräer 10, Vers 30, dass es furchtbar ist, als Sünder in die Hände dieses lebendigen Gottes zu fallen. Nun, in der Bibel steht, dass Jesus Christus auferstanden ist. Er sagt von sich selber in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, obgleich er auch stirbe. Warum fällt es uns Menschen so schwer, das zu glauben? Nun, ich sagte eben, Gott richtet jede Sünde. Und Gott schuf den Menschen, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, sündlos auf dieser Welt zu leben. Und der Mensch fiel in Sünde, er ließ sich in Sünde bringen. Er war bereit, sich verführen zu lassen und er entschied sich gegen Gott. Der Mensch hat ein freies Entscheidungsbedürfnis und eine freie Entscheidungsbefugnis, weil Gott ihn so geschaffen hat. Das ist sehr wichtig, zunächst einmal festzuhalten. Auch Sie sind für Gott eine Persönlichkeit, die Gott respektiert. Und er respektiert auch Ihre Entscheidung, die Sie treffen und Ihre Entscheidungen, die Sie treffen in Ihrem Leben. Auch wenn Sie sich für die Sünde entscheiden, nur Gott wird Rechenschaft von Ihnen fordern. Denn die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Warum? Der Mensch stirbt ja nur deshalb, weil er gesündigt hat und weil der Tod die Folge der Sünde ist. Und ich sagte in diesen Tagen, dass jede Beerdigung, wir hörten eben davon, dass auch heute wieder eine alte Frau beerdigt wurde. Warum? Weil sie als Sünder auf diese Welt gekommen ist. Und die Ursünde der Menschheit ist, dass sie nicht an Gott glauben, nicht an Jesus Christus glauben. So sagt es uns Johannes 16, Vers 8. Um die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, dass Gott seinen Weg geht und Gott kommt zum Ziel mit seinem Heilsplan. Und die Bibel zeigt den ganzen Heilsplan Gottes auf mit dem Menschen. Und die Bibel beweist, dass Gott nicht abhängig ist von der Unzulänglichkeit des Menschen. Oft kriege ich das zu hören, dass gesagt wird, Gott muss doch vorher gewusst haben, was er da für eine komische Kreatur geschaffen hat, dass der Mensch sündigen kann. Natürlich wusste Gott, dass Adam sündigen würde. Aber der Entschluss Adams zu sündigen und weiterhin in der Gottesferne zu leben, hindert Gott doch nicht daran, seinen Willen und seine Gesetzmäßigkeit und seinen Plan zu vollziehen. Und so merken wir, dass in der ersten Zeitepoche, die praktisch als die Zeitepoche des Paradieses im Garten Eden gezeigt wird, das Gericht Gottes steht. Gott richtete den Menschen, indem er ihm aus dem Paradies, aus der Lebensgemeinschaft mit Gott hinaus tat, und dass er vor dem Garten Eden, gen Osten, wo der Eingang zum Garten Eden war, die Cherubim mit den kreisenden Schwertern setzte, dass der Mensch keine Möglichkeit hatte, umzukehren in den Garten Eden. Warum tat Gott das? Der Mensch hatte gesündigt. Und im Garten Eden gab es den Baum des Lebens. Und Gott sagte, damit der Mensch nicht hergeht und von dem Baum des Lebens isst und dann ewiglich leben muss in seiner Sünde, das heißt in der Gottesferne. Deswegen verhinderte Gott, dass der Mensch an den Baum des Lebens kam. Und er verwies ihn aus dem Paradies. Und das Gericht Gottes war zum Paradies, dass Adam ja die Lebensgemeinschaft mit Gott aufhörte und er nach insgesamt 930 Jahren starb. Die zweite Zeitepoche ist die Zeit des Gewissens. Gott überließ den Menschen sich selbst und seinem Gewissen, und der Mensch konnte entscheiden, so wie Adam es vorher getan hatte, über Gut und Böse. Wir lesen, und der Mensch tat recht, was in seinen Augen war, tat das, was recht war in seinen Augen. Und auch dann lesen wir im 6. Kapitel des 1. Buch Mose, und es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hatte, weil es die Bosheit des Menschen überhand nahm. Kain erschlug Abel. Lamech stimmt sein Rachelied an. Er war beleidigt worden und hatte dann gleich zwei junge Menschen dafür erschlagen. Er hatte selbst seinen Maßstab angelegt und hatte selbst über Leben und Tod anderer entschieden. Und auch diese Zeitepoche, die Zeit des Gewissens, wo der Mensch nach seinem Gewissen entscheiden konnte, endet im Gericht der Sintflut. Und das war nicht so eine kleine Überschwemmung eines Indus oder eines Euphrat oder eines Tigris, sondern weltweit ist die Sintflut bezeugt. Die Tiefen der Erde brachen auf und die Himmel öffneten sich und die Wassermassen, die Wasserhülle, die um die Erde herum war, tat sich auf und schüttete sich auf diese Erde. Vorher, vor der Sintflut, konnte der Mensch leben, lange leben. Und es ist bekannt und wissenschaftlich erwiesen, dass die UV-Strahlen in dieser Weltatmosphäre erheblich zum Altern der Menschen und alles, was in der Welt ist, beitragen. Es ist heute möglich, in der Autoindustrie innerhalb von 4 Monaten Teile zu zerstören durch UV-Strahlen. Damit kann man in Laborgeräten simulieren eine Zeit von 16 Jahren und 20 Jahren. Man hat also dieses Gerät abgestimmt durch die Dosierung der UV-Strahlen, dass zum Beispiel das Alter eines Autos bestimmt wird, wie der Alterungsprozess sich innerhalb von 16 Jahren auf dieser Erde vollzieht. Und die Dampfwasserhülle, die vor der Sintflut auf dieser Erde war, reichte aus, um die UV-Strahlen zu absorbieren und den schädlichen Alterungsprozess ja zu verstärken und zu verlangsamen. Das ist der Grund, warum die Menschen auch unter anderen klimatischen Bedingungen vor der Sintflut hier auf dieser Erde lebten. Aber Gott antwortet auf die Bosheit der Menschen mit dem Gericht und er ließ die Wasserhülle abrechnen. Wenn heute die Wasserhülle abrechnen würde, die hier um diese Erde ist, und wenn die Erde eine plane Kugel wäre mit 40.000 Kilometern Umfang, dann würde die Wasserhülle, die in dieser ganzen Atmosphäre ist, nur ausreichen, um die plane Kugel 2 Zentimeter zu bedecken. Aber die Bibel sagt, dass das Sintflutgericht ein Aufbrechen der Tiefen war. Das heißt, die Erde veränderte sich und in kürzester Zeit gab es immense Eruptionen. Und in kürzester Zeit, so lesen wir im Psalm 104, bildeten sich die Berge und die Höhen. Stellt euch einmal vor, die größte Tiefe des Meeres ist im Pazifik bei 11 Kilometer. Und die größte Höhe des Berges ist der Himalaya mit 8.800 so und so viel, ich glaube 88 Metern. Die Sintflut hätte also, wenn die Erde vorher genauso ausgesehen hätte wie jetzt, hätte sie eine Distanz von 20 Kilometern überbrücken müssen. Nein, aber durch die Eruption, durch die Veränderung der Erde, gab es eine weltweite Sintflut. Und die weltweite Sintflut ist bezeugt durch die vielen Salzseen. Nehmen Sie nur einmal den Titicacasee, in Mittelamerika, der in 2800 Metern Höhe ist. Ein Salzmeer. Wie kommt Salzmeer da oben hin? Nehmen Sie das Tote Meer in Palästina. Nehmen Sie den Tüstschelü in der Türkei. Alles Salzseen, Rückstände, Beweise für die Sintflut. Die riesigen Tierfriedhöfe, das Himalaya-Gebirge hat eine 3000 Meter dicke Schicht. Nur von Tieren, Pflanzen, die versteinert sind in kürzester Zeit. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Versteinerungen in kürzester Zeit stattfinden und nicht über Jahrmillionen. Darwin, der Erfinder der Evolutionslehre, sagt einmal, es ist das Größte, es ist das Furchtbarste, dass die ganzen Versteinerungen genau die Pflanzen und Lebewesen aufzeigen, wie sie heute sind. Und wenn heute Menschen sagen, diese Versteinerung ist 150 Millionen Jahre alt und es hat keinerlei Veränderung stattgefunden, dann ist die Evolutionslehre damit schon eindeutig widerlegt. Denn in 150 Millionen Jahren oder in 300 Millionen Jahren hätten sich ja irgendwelche Veränderungen an diesen Lebewesen, an den Tieren, an den Pflanzen ergeben müssen. Die Bibel sagt, die Quellen der Tiefe brachen auf und der Wasserdampf regnete ab und die ganze Erde wurde überschwemmt. Und wir lesen, dass nur 8 Menschen gerettet wurden, weil die Bibel feststellte, Noah aber wandelte mit Gott. Nach der Sintflut geht Gott einen neuen Weg, eine neue Zeitepoche. Er geht den Weg der menschlichen Obrigkeit. Gott sagt dem Menschen, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Und auch diese Zeitepoche endet nach circa 120 Jahren in dem Sprachengericht von Babylon. Weil die Menschen sich anmaßen, wir wollen sein wie Gott, das was Satan dem Adam und der Eva eingegeben sei. Ihr könnt sein wie Gott. Sie wollten sich über Gott erheben und sie bauten einen riesigen Turm, um zu demonstrieren, ein Anbetungsdenkmal, dass sie die Größten sind. Selbstverwirklichung des Menschen. Und Gott reagiert mit der Sprachenverwirrung, unter der wir heute noch leiden. Es fällt mir schwer, heute noch Französisch zu sprechen, was ich in der Schule gelernt habe. Ich muss mich jeden Tag mit Englisch rumärgern. Und ich frage mich oft, warum diese Qual des Lernens? Und unsere jungen Leute, unsere jungen Kinder müssen das in den Schulen lernen. Sie leiden heute noch unter dem Gericht, das Gott vollzogen hat. Nach dem Turmbau zu Babel geht Gott einen weiteren neuen Weg. Er erwählt einen Einzelmenschen. Er stellt fest, die ganze Menschheit ist schlecht und ich gehe jetzt den Weg mit einem Einzelnen, mit Abraham. Und er sagt zu Abraham, in dir sollen einmal gesegnet werden alle Nationen auf dieser Erde. Abraham wandelte mit Gott. Abraham aber glaubte Gott, er gelobte sich Gott an, er vertraute Gott und Gott rechnete ihm das zur Gerechtigkeit. Der Glauben an Gott, der Glauben an Jesus Christus bewirkt vor Gott die Rechtfertigung. Deshalb spricht die Bibel immer wieder von der Rechtfertigung allein durch Glauben und nicht durch Werke. Durch Abraham, Abraham zeugte Isaak, Jakob. Dadurch entstand ein großes Volk und auch diese Zeit, Abraham wandelte mit Gott und glaubte Gott. Bei Jakob war das schon ganz anders und bei seinen 12 Söhnen erst recht. Sie sündigten und diese Zeitepoche endet mit einer 430-jährigen Gefangenschaft in Ägypten. Das Volk, das durch Abraham, Isaak, Jakob entstand, wurde dort unterdrückt, gepeinigt und geplagt. Und wieder geht Gott einen neuen Weg, nachdem dieses Gericht an diesem Auserwählten, ja an dieser auserwählten Familie vollzogen ist. Er erwählt Israel und es beginnt die Zeitepoche des Gesetzes, von Mose bis auf Christus. Gott erlöst Israel aus Ägypten, führt dieses Volk durch die Wüste Sinai, und gibt in diesem Volk dort das Gesetz. Warum? Gott sagte, ich gebe dir 10 Gebote. Das erste ist, du sollst Gott alleine ehren. Außer Gott ist kein Gott in dieser Welt. Und Israel hatte ganz leichtfertig gesagt, wir wollen alle diese Gebote halten. Wir wollen das alles tun, was du uns sagst. Und Gott sagte, wer auch nur in einem I-Punkt des Gesetzes schuldig wird. Das heißt, wer auch nur eines von diesen 10 Geboten übertritt, der ist des gesamten Gesetzes schuldig. Und Israel versagte, weil Gesetz keine Sünde hinwegnehmen kann, sondern Gesetz nur Sünde offenbart. Die Zeitepoche mit Israel endet wieder im Gericht. Gott hatte Israel gesagt, an dem Tage, da du mir ungehorsam wirst, da du mich verlassen wirst, werde ich dich unter alle Nationen zerstreuen. Gottes Gericht ging mit Israel über Jahrhunderte. Im Jahr 722 werden die 10 Stämme des Nordreiches in die assyrische Gefangenschaft geführt. Im Jahr 605 bis 597 wird das Südreich nach Babylon unter Nebukadnezar entführt. Im Jahr 70 die Zerstörung Jerusalems mit der Tötung von 1 Million Juden und 100.000 Kreuzigungen in Jerusalem. Im Jahr 130 das Aufhören des Volkes Israels im Römischen Reich, zerstreut unter alle Nationen. Gottes Gericht. Ein weiteres Gericht, und das ist die Zeitenwende, beendet die Zeit des Gesetzes. Gott sendet seinen Sohn in diese Welt und richtet seinen Sohn am Kreuz auf Golgatha für die Sünde der ganzen Menschheit. Und mit dem Gericht am Kreuz auf Golgatha beginnt eine neue Zeitepoche, die Zeit der Gnade. Das ist die Zeit, wo Gott ruft: Heute, wenn ihr meine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht, weil du nicht in der Lage bist, das Gesetz, das ich gegeben habe, zu erfüllen, weil du immer ein Gesetzesübertreter bist, in welchem Punkt auch immer. Deshalb habe ich einen Tag des Heils, eine Zeitepoche der Gnade eingesetzt, die beginnt mit dem Sterben des Christus am Kreuz auf Golgatha und mit seiner Auferstehung. Und ich möchte das einmal gegenüberstellen in einem ganz simplen Bild: Gesetz und Gnade. Wenn ein Junge vom Fußballspielen nach Hause kommt und sich draußen dreckig gemacht hat auf dem Fußballplatz, was tut er dann? Wenn er artig ist, anständig erzogen ist, dann sorgt er dafür, dass er sich sauber macht. Also rennt er in das Badezimmer und dann sieht er sich im Spiegel und sagt: Ach du liebe Zeit, was bin ich dreckig. Der Spiegel ist das Gesetz. Das Gesetz macht deutlich: Ich bin dreckig, ich bin ein Sünder. Was tut der Junge jetzt? Nimmt er jetzt den Spiegel und wäscht sich damit? Wird jeder sagen: Nee, also dann wäre er ganz bescheuert, dann wäre er dumm, das kann er nicht. Also kann das Gesetz keinen Dreck wegnehmen, keine Sünden wegnehmen. Aber er geht her und dreht unter dem Spiegel das Waschbecken der Gnade auf und da läuft das Wasser, das Reinigungswasser heraus, das ihn reinigt. So macht das Gesetz der Bibel die Sünde offenbar, die Sünde deutlich. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst ja nicht lügen, kein falsches Zeug nicht reden, wider deinen Nächsten. Aber das Gesetz kann keine Sünde hinwegnehmen. Aber das Gesetz war notwendig, wie der Spiegel im Badezimmer, dass der Mensch erkennt: Ich bin ein Sünder vor Gott. Und deshalb gab Gott das Waschbecken der Gnade, wo sich der Mensch drin reinigen lassen kann. Und das ist die Gnadenzeit, wo verkündigt wird, dass Jesus Christus für die Sünde der Welt am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und jetzt will ich Ihnen noch den Beweis bringen: Darum gibt es eine Auferstehung. Jesus Christus musste auferstehen. Erstmal, ohne leibhaftige Auferstehung dieses Jesus hätte nie, nie, nie ein Mensch an Jesus Christus geglaubt. Wir lesen im Markus-Evangelium dreimal, als den Jüngern gesagt wird, durch die Maria, durch die Emma aus Jünger: Jesus Christus ist auferstanden. Da lesen wir: Und sie glaubten es nicht. Maria glaubte es nicht, erst als der Herr Jesus sich als der Auferstandene ihr zu erkennen gibt. Thomas sagt: Ich glaube nicht, was ihr mir erzählt. Es sei denn, dass ich meine Finger in seine Nägelmale legen kann. Erst dann glaube ich. Und stellt euch vor, der Auferstandene Jesus kommt zu ihm. Ganz speziell. Und in dem Augenblick, wo Thomas seine Finger in die Nägelmale des gekreuzigten und auferstandenen Jesus legt, kommt er zu dem Ausruf: Mein Herr und mein Gott. Erst da war Thomas überzeugt. Die Jünger glaubten auch erst, Und beachten wir einmal, dass es Lukas ist, der Mediziner. Und ich sagte in diesen Tagen, dass medizinische Wissenschaft eine besondere Beobachtungsgabe haben. Und nur Lukas berichtet diese Begebenheit, dass Jesus mitten unter die furchtsame Jüngerschar tritt und sagt, Friede euch. Das ist der Ausruf der Gnadenzeit. Und die Jünger fürchteten sich, denn sie meinten, sie sähen einen Geist. Und dann sagt Jesus zu ihnen, betastet mich und erkennet, dass ich kein Geist bin, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Und als die Jünger das erkannten, da lesen wir, da freuten sie sich, als sie den Herrn sahen. Leibhaftig auferstanden. Ohne leibhaftige Auferstehung hätte es nie einen menschlichen Glauben an diesen Jesus gegeben. Deshalb ist jede Lehre irrsinnig, die von einer geistigen Auferstehung spricht. Ich bringe Ihnen noch einen Beweis. Jesus hatte 4 leibliche Brüder. Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 5, dass sie nicht an diesen Jesus glaubten, dass sie ihn nicht für voll nahmen. Und wenn Sie Apostelgeschichte 1 lesen, da stellen Sie fest, dass diese ganzen Brüder, seine leiblichen Brüder, seine Jünger wurden. Wie ist das denn vonstatten gegangen? Vorher haben sie nicht an diesen Jesus geglaubt, an ihren ältesten Bruder, und danach der Auferstehung glaubten sie, weil Jesus ihnen besonders erschienen war. Wir lasen das erst in 1. Korinther 15, Vers 4 und 5. Dort werden Beweise angeführt. Einmal, ihr selbst, Korinther, seid der beste Beweis, dass Jesus auferstanden ist, weil ihr selbst als Gemeinde, als leibhaftige Gemeinde zusammen seid. Ihr habt geglaubt, dass Jesus auferstanden seid, und ihr hättet nie geglaubt, wenn er nicht wahrhaftig auferstanden wäre. Der zweite Beweis, den Paulus dort anführt, ist der Schriftenbeweis. Christus musste sterben nach den Schriften und auferstehen nach den Schriften. David schildert schon 1000 Jahre vor Christi Geburt. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sieht. Jesus Christus hat die Verwesung nicht gesehen. Naturwissenschaftlich-medizinischer Art ist die, dass die Verwesung am 4. Tage sichtbar und wahrnehmbar eintritt. Jesus Christus ist am 3. Tage auferstanden und hat die Verwesung nicht gesehen. Christus ist gestorben, so wie es niedergeschrieben wurde, schon 1000 Jahre vor Christi Geburt. Und Christus ist auferstanden, so wie es schon prophetisch niedergeschrieben wurde. Und dann sagt Paulus weiter, und dann ist er leibhaftig dem Petrus erschienen und hat die Situation zwischen ihm und dem Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, geklärt. Dann Jakobus, dann den Aposteln, dann mehr als 500 von Brüdern, wovon die meisten jetzt noch am Leben sind, einige schon gestorben sind. Paulus sagt, holt doch die Männer, die Augenzeugen sind der Auferstehung, alle zusammen, sie leben ja noch, ihr könnt sie ja selber fragen. Weil Jesus nie gesündigt hat, deshalb musste er auferstehen. Weil der Tod, und ich sage das in diesen Tagen schon aus der Logik Gottes heraus, als die Folge der Sünde diesen Menschen Jesus Christus nicht halten konnte, weil dieser Mensch Jesus Christus nicht gesündigt hat, und deshalb ist er der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Weil er der erste Mensch ist, den der Tod loslassen musste. Und dieser Jesus musste auferstehen. Aber wisst ihr, und das ist das Wichtige, Paulus geht jetzt hier weiter und bringt jetzt hier den Beweis. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Der Erstling von den Gestorbenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wie bitte? Wir sprechen hier von Totenauferstehung. Paulus war einer der logischsten Verfechter der Lehre des Christus. Und er war geschult in aller Rhetorik. Er war geschult im Gesetz Gottes. Er kannte das Alte Testament in- und auswendig. Und er bringt ganz logisch den Beweis. Er sagt, denn wie in dem ersten Adam alle Menschen sterben, weil sie gesündigt haben und der erste Adam gesündigt hat, so werden in dem zweiten Adam, dem Mensch von Himmel, Jesus Christus, alle Menschen lebendig gemacht werden. Wie bitte? Die Bibel sagt hier, Es werden in dem Christus alle Menschen lebendig gemacht werden. Und jetzt kommt wieder einmal ganz knallharte göttliche Logik. Warum? Gott lässt alle Menschen auferstehen. Die Menschen, die gestorben sind in Christus, die gestorben sind, weil sie Sündenvergebung haben und trotzdem noch nicht die Wiederkunft des Herrn erlebt haben. Die Menschen, die gestorben sind ohne Gott, als Beweis, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Sie werden auferstehen, ob sie wollen oder nicht. Sie werden dann erkennen müssen, nicht der Maßstab meines Denkens war entscheidend, sondern entscheidend ist der Maßstab, den Gott an die Menschen und an die Welt anlegt. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt und Gott kann sich nicht widersprechen. Und aus dem Grunde kann er auch nicht die Ewigkeit aus dem Herzen des Menschen herausnehmen. Und es ist für den Menschen nur eine Frage, wo verbringe ich diese Ewigkeit? So wie in dem Adam alle sterben, werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Wie vollzieht sich diese Auferstehung? Die Bibel spricht hier ganz klar von unterschiedlichen Abteilungen. Wir lesen dann weiter. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erste, der auferstanden ist, ist Christus. Die zweite Abteilung, die aufersteht, sind die, welche des Christus sind, welche dem Christus angehören, also die Christen. Und die dritte Abteilung, die Auferstehung, sind die, ist das Ende der Auferstehung, die allgemeine Auferstehung der Menschen, die nicht an Gott und Jesus Christus geglaubt haben. Wann wird das sein? Nun, ich möchte Ihnen sagen, dass ich sprach eben von der Zeitepoche des Heils, so wie die Zeit des Gesetzes circa 1500, 1600 Jahre dauerte, so dauert jetzt schon der Tag oder die Zeitepoche des Heils fast 2000 Jahre. Und die Zeitepoche des Heils wird abgeschlossen sein durch ein Ereignis, das die Bibel so schildert, wenn die Vollzahl aus den Nationen erreicht wird. Jesus Christus kam zu Israel und stellte sich Israel als den Erlöser, den Messias vor. Sagte, ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes. Israel sagte, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Kreuzige, kreuzige ihn, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und da sagt Jesus, als dieser Ausspruch kommt, von dem auserwählten Volk Gottes auf dieser Erde, dieses Evangelium wird von euch weggenommen werden und den anderen Nationen gegeben werden. Und deshalb ist den Nationen das Heil geworden, weil Israel diesen Messias, diesen Jesus, diesen Christus verworfen hat. Und deshalb nennt das auch die Bibel die Zeit der Nationen oder den Tag des Heils. Und deshalb spricht die Bibel jeden an, heute, wenn du meine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, kehre um zu mir. Aber dieser Zeitabschnitt der Gnade, dieser Tag des Heils, endet im Gericht. Und das Gericht Gottes besteht darin, dass einmal die Gemeinde Gottes, das sind die Menschen, die um ihre Sündenvergebung wissen, nicht irgendeine Kirche, sondern jeder, der ganz persönlich sich für Jesus Christus entschieden hat, in die Lebensgemeinschaft mit Gott zurückgekehrt ist, zu dem Gott gesagt hat, ich werde deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeit nie mehr gedenken. Wenn diese Gemeinde des lebendigen Gottes, 118 Mal wird dieser Begriff im Neuen Testament erwähnt, von dieser Erde weggenommen wird. Jesus Christus fuhr nach 40 Tagen nach seiner Auferstehung in den Himmel auf. Und als die Jünger da standen und ganz verwundert schauten, da kommt ein Engel zu ihnen und sagt, was staunt ihr so, ihr Männer? So wie dieser Christus in den Himmel aufgefahren ist, so wird er wiederkommen. Und Jesus Christus hat das selber verheißen. Ich gehe hin, euch eine Stätte im Vaterhaus zu bereiten, und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und so wird Gericht Gottes zunächst einmal so aussehen, wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, dass Jesus Christus wiederkommt bis in die Luft. Und ich sagte es in diesen Tagen schon einmal, dass das notwendig ist, weil dort in der Luft der größte Triumph dieses Jesus von Nazareth stattfinden wird. Satan, der größte Widersacher des Gottes und Jesu Christi, ist der Fürst der Gewalt dieser Luft. Sein Machtzentrum ist die Luft und er ist der Fürst dieser Welt, so wird er dreimal von Jesus Christus bezeichnet. Und Jesus Christus kommt wieder bis in die Luft und wir lesen dann, dass die Menschen, die in Christo gestorben sind, die Toten in Christo, werden zuerst auferstehen. Und wir, die dann noch übrig bleiben, werden verwandelt in einem Nu und wir werden ihm entgegengerückt werden bis in die Luft. Und wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Ich brauchte dieses Bild schon einmal, ich möchte es deutlich machen. Stellen Sie sich einmal vor, die ganze westliche Welt würde morgen sich auf dem Roten Platz vor dem Kreml in Moskau versammeln. Und der Russe könnte nichts dagegen tun. Er müsste tatenlos zusehen, wie der komplette Westen sich dort versammelten, die ganzen Machtpolitiker. Er könnte nichts dagegen tun. Was wäre das für ein Triumph? Und so findet dieser Triumph Jesu Christi, des gekreuzigten und auferstandenen Herrn, im Machtzentrum des Teufels statt, als Beweis, dass Satan besiegt ist und er kann nichts dagegen tun. Und wir lesen, dass die Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, ihm entgegengerückt werden, verwandelt werden mit dem Herrlichkeitsleib. Und ich versuche das auch gleich noch zu erklären, wie das aussieht. Und sie werden alle Zeit beim Herrn sein. Jesus Christus bringt einmal ein gutes Beispiel von sich selbst in Johannes 12, Vers 24. Da sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es in die Erde fällt und stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus Christus ist in die Erde gelegt worden. Er ist gestorben und eine ganz neue Persönlichkeit, ein ganz neuer Leib ist daraus entstanden. Sein Leib, die Versammlung des lebendigen Gottes. So ist auch das Sterben nicht ein Aufhören der Existenz, sondern der Leib, der in diese Erde liegt, gelegt wird, der gestorbene Leib, birgt in sich schon das Samenkorn des neuen Leibes. Und deshalb heißt es, die Toten in Christo werden auferstehen. Und dann werden wir, die übrig bleiben, verwandelt werden in einem Nu und wir werden ihm entgegengerückt und wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Wann wird das geschehen? Die Bibel sagt uns das ganz deutlich, wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist. Jesus Christus sagt seinen Jüngern einmal, es ist nicht an euch zu wissen, Zeiten und Zeitpunkte, die allein bei dem Vater sind. Ich möchte dazu etwas lesen. Jesus Christus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit und alle Menschen werden ihn sehen. Einmal kam er nur bis in die Luft. Und alle Menschen, die an ihn geglaubt haben, werden ihm entgegengerückt. Und die Vereinigung findet in diesem Machtzentrum des Satans statt. Wenn Jesus vereinigt ist mit seiner Braut, so sagt die Bibel uns, mit seinem Leib, das doppelte Bild der Wesensgemeinschaft zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, dann wird Jesus Christus mit allen seinen Heiligen nach dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, auf diese Erde wiederkommen. Und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Völkerstämme auf dieser Erde. Warum? Weil mit seiner Wiederkunft die Zeit des Gerichtes anbricht. Wenn die Gemeinde entrückt ist, so schildert uns das Offenbarung 6 bis 19, da finden hier furchtbare Zeiten statt. Auf dieser Erde lebt zurzeit die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und die Gemeinde ist der Tempel des lebendigen Gottes. Und jeder einzelne Mensch ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist bietet die Möglichkeit, dass wir durch ihn zu einem heiligen Gott beten können. So sind zu dieser Zeit, wo wir jetzt noch leben, in dieser Gnadenzeit, noch durch die vielen Gebete, die weltweit getan werden, die Möglichkeiten offen, dass das Ärgste verhindert wird auf dieser Welt. Aber wenn die Gemeinde des lebendigen Gottes einmal entrückt sein wird, dann wird mit ihr der Heilige Geist zurückkehren als die dritte Person Gottes zu Gott. Und es wird keine Menschen mehr auf dieser Erde geben, die Fürbitte tun für die Menschheit. Das wird ein Chaos geben. Und wenn die Entrückung stattfindet, da es auf der Erde die Tag- und Nachtgleiche gibt, stellen Sie sich das bitte einmal mal vorbildlich. Wenn die Entrückung am Tag geschieht, auf der einen Hälfte, dann werden plötzlich gläubige Zugführer nicht mehr da sein. Die Züge werden in die falsche Richtung fahren, werden entgleisen, werden über Prellböcke fahren, in Sackbahnhöfe fahren. Flugzeuge werden abstürzen, weil plötzlich die Piloten nicht mehr da sind. Autos, die auf den Straßen fahren, es wird ein totales Chaos geben. Behörden werden plötzlich ihre gläubigen Mitarbeiter nicht mehr zur Verfügung haben. Es wird eine weltweite Suche der Weltpolizei stattfinden. Wo sind sie denn geblieben? Es wird das totale Chaos geben. Auf der anderen Seite der Welt, wo es Nacht ist, werden die Menschen es zunächst einmal nicht merken. Am nächsten Morgen wird der Ehemann feststellen, dass seine Ehefrau nicht mehr da ist. Sie ist weg, weil sie entrückt ist. Und die Menschen werden fragen, wo sind sie denn geblieben? Das heißt, dass mit diesen Menschen der Heilige Geist weg ist, dass die Moral der Menschheit noch tiefer sinken wird, als sie jetzt schon ist. Und der Teufel wird dann freies Spiel haben. Die Bibel sagt uns, dass der Teufel sich jetzt noch nicht in seiner totalen Dämonie entfalten kann, weil noch derjenige da ist, der das verhindert. Können Sie nachlesen in 2. Thessalonicher 1 und 2. Solange der Heilige Geist noch hier ist, in der Gemeinde Jesu Christi, in der Gemeinde des lebendigen Gottes, wird das Ärgste verhindert. Unsere Gebete verhindern Kriege, Mord und Totschlag. Und ich denke, solange diese Chance noch besteht, sollten wir Gebete nutzen und Fürbitte tun für die Menschen, die um uns herum sind. Aber es wird die Zeit kommen, wenn die Entrückung vollzogen ist, dass das Gericht Gottes auf diese Erde kommt, weil der Teufel freies Spiel hat und weil er die Menschen verführen wird. Und er wird sie so verführen, dass die Menschen sogar ihn anbeten und dass sie ihn einsetzen in seiner satanischen Trinität. In dem Drachen, der Schlange, dem Mörder von Anfang, in dem falschen Tier, das aus dem Meere kommt, Offenbarung 12 und 13, das ist eine politische Macht, die aus dem Völkermeer kommt, in dem falschen Tier, das aus dem Lande kommt, der Prophet, der falsche Prophet, eine religiöse Macht. Und sie werden ihm zujubeln und dann wird es heißen, und es kann niemand kaufen und verkaufen, der nicht das Zeichen des Tieres hatte. Und ich möchte Ihnen eins sagen, ich arbeite in der Autoindustrie. Und man muss heute bei den amerikanischen Automobilkonzernen General Motors und Ford schon weltweit eine Kennnummer haben, die computermäßig gespeichert ist, um noch Geschäfte machen zu können, worldwide, wie man so schön sagt, weltweit. Und die Leute, die an der Spitze dieser Konzerne stehen, haben eine wahnsinnige Angst, dass sie das Jahr 2000 nicht mehr erleben, dass ihr Konzern pleite ist. Und sie versuchen, Machtkonzentrationen und zu liieren, zu kooperieren. Fast jede deutsche Automobilfirma kooperiert mit mindestens 14 Automobilkonzernen auf dieser Erde. Spitzenmäßig VW mit 22 Automobilkonzernen. Es gibt solche Verflechtungen. Aus der Angst heraus, man könnte nicht mehr überleben. Das hat die Offenbarung schon vor 2000 Jahren festgeschrieben. Die Bibel sagt uns, glückselig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Die Bibel bezeichnet die Entrückung als die erste Auferstehung. Und die Menschen, die entrückt werden, werden mit Jesus Christus wiederkommen auf diese Erde und mit ihm herrschen 1000 Jahre, so sagt es uns die Offenbarung. Ich kann das nur anschneiden. Und ich möchte keine Zukunftsprognosen anstellen. Jesus Christus kommt wieder auf diese Erde. Auch ein Beweis und ein Grund seiner leibhaftigen Auferstehung, um dem Menschen zu beweisen, dass 1000 Jahre Friedensherrschaft hier auf dieser Erde möglich ist. Dann wird nicht mehr mit Steinen auf dieses Zelt geworfen. Dann wird kein Krieg mehr geführt. Das, was Hitler in seiner Fantasie hatte, ein 1000-jähriges Friedensreich, ein Napoleon, ein Nero, das wird Jesus Christus als Beweis antreten, dass das möglich ist. Und die Bibel sagt, dass Satan für diese 1000 Jahre gebunden sein wird und dass er die Menschen nicht verführen kann. Und nach diesen 1000 Jahren wird Satan noch einmal für eine kurze Zeit losgelassen. Und dann passiert das Frappierende. Da kann der Mensch, der 1000 Jahre Friedensherrschaft erlebt hat, die Menschen werden in der Zeit wieder 1000 Jahre leben können, weil der Todeskandidat oder nur das Todesurteil die Sünde ist. Die Menschen, die im 1000-jährigen Reich leben, brauchen nicht zu sündigen, weil sie nicht unter dem Zwang der Sünde stehen, weil der Verführer, der Sünder von Anfang gebunden ist. Aber wenn sie sündigen, wird Sünde gleich bestraft mit dem Tod. Und wenn sie nicht sündigen, werden sie 1000 Jahre Friedensherrschaft erleben. Und nach 1000 Jahren wird Satan losgelassen, um dem Menschen, um den Beweis anzutreten, das, was heute behauptet wird, dass man an das Gute im Menschen glaubt. Lesen Sie mal, was in Offenbarung 20 steht. Da ist nur von dem Schlechten des Menschen das Rede. Die ganze Menschheit, die 1000 Jahre Friedensherrschaft erlebt hat, die 1000 Jahre Frieden gehabt haben, wendet sich diesem Satan zu. Es gibt die größte Völkerrevolte auf dieser Erde. Und wir lesen dann, Feuer fiel vom Himmel und die Menschen wurden von dem Feuer verzehrt. Und wir lesen, dass Satan gebunden wurde und in den Feuersee geworfen wurde. Und die Bibel sagt es, dieses ist der zweite Tod, die ewige Verdammnis. Das ist der Ort, wo der Wurm nicht stirbt, wo das Feuer nicht erlischt. Das ist der Ort, wo der Wirt sein, das Weinen und das Zähneknirschen. Und dann sieht der Seher einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die alte Erde war nicht mehr. Er sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf sah und vor dessen Angesicht die Erde und das Meer und die Himmel entflohen. Gerichtsankündigung. Und dann sieht der Seher die Toten, die Großen und die Kleinen. Und wenn die Bibel von Toten spricht, dann sind das niemals die Menschen, die ewiges Leben haben. Denn die Menschen, die ewiges Leben haben, sind lebendig, quicklebendig für Gott. Hier wird von den Toten gesprochen, von den Menschen, die nicht in der Abhängigkeit von Jesus Christus gelebt haben, die nicht Sündenvergebung hatten. Und ein jeder wurde gerichtet. Und wir lesen, dass die Erde, das Meer, alles, überall wo die Toten waren, es gab keine Zuflucht. Das Totenreich gab die Toten heraus. Sie mussten auferstehen. Und die Bibel sagt uns, Jesus Christus sagt uns, es gibt eine Auferstehung zum Leben und es gibt eine Auferstehung zum Gericht. Die das Gute ausgeübt haben, die das Gute erwählt haben, werden auferstehen zum Leben. Die aber das Böse verübt haben, die Jesus Christus abgelehnt haben, werden auferstehen zum Gericht. Glückselig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Der zweite Tod wird besiegelt in der zweiten Auferstehung, wo nur Menschen Auferstehung werden, die mit unvergebener Schuld gestorben sind, in den Tod gegangen sind. Und diese Menschen, diese Kategorie von Menschen wird gerichtet werden vor dem großen weißen Thron. Und achten wir einmal, und ich möchte es noch einmal wiederholen, deutlich machen, weil einige hier sind, die das vielleicht zum ersten Mal hören. Und dann lesen wir, und die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und dann lesen wir, und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades, das ist das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, und es wird zum zweiten Mal gesagt, nach ihren Werken. Und dann lesen wir, und der Tod und der Hades, der Tod mit seinem Machtbereich, dem Totenreich, wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und dann heißt es, und wer nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, der ward genommen und in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Merken wir, das Gericht vor dem großen weißen Thron, die Auferstehung zum Gericht bedeutet, dass einmal Gott dich ganz gerecht beurteilen wird, wie du gehandelt hast. Er wird deine guten Werke belobigen und belohnen. Er wird deine schlechten Werke verurteilen. Aber er wird das Buch des Lebens daneben legen, um dir deutlich zu machen, dass nur entscheidend ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht, dass du nicht durch Werkgerechtigkeit gerettet wirst, sondern alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Im Buch des Lebens steht nur der, dessen Name im Himmel angeschrieben ist. Und nur dessen Name ist im Himmel angeschrieben, der zu Jesus Christus gekommen ist, weil Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das einzige Leben ist und dass niemand zum Vater kommen kann als nur durch ihn. Und dann heißt es da ganz sachlich in zwei nüchternen Sätzen: Und wer nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Darum gibt es eine Auferstehung zum Leben für die, die an Jesus Christus geglaubt haben, die das Gericht von Golgatha für sich in Anspruch genommen haben. Über die gibt es kein zweites Gericht vor dem großen weißen Thron, weil vor dem großen weißen Thron nur die Toten gerichtet werden, die ohne Sündenvergebung gestorben sind.